Vielen Dank.
Praise the Lord.
Ja, das machen wir gleich. Danke, dass du es gesagt hast, ich hätte es sonst vergessen. Es gibt noch zwei Eindrücke, die wir gerne der Gemeinde weitergeben möchten. Anne, du hattest, ne?
Ich hatte heute Morgen in der Anbetungszeit, wir waren vorne am Beten, sah ich auf einmal drei Fenster. Rechts und links waren ganz klar, das Licht kam durch und das mittlere war ganz dunkel. Es drang kein Licht durch, es war richtig schwarz. Und in dem Moment hörte ich im Hintergrund dieses Lied, Licht durchdringt die Nacht und Gefangene, glaube ich, heißt, werden frei. Also das war...
Amen. Ein Wort der Ermutigung durch den Heiligen Geist. Ja, sowas kann man immer gebrauchen. Amen. Bei manchen Eindrücken, auch wenn die für andere Leute sind, sage ich, ja, die nehme ich auch. Was war der zweite Eindruck denn noch? Sonja.
Bitteschön. Ja, während der Anbetung habe ich so drüber nachgedacht, wenn man dann die Dose empfängt, also das, was Elvira gesagt hat, ja, wie man die wohl aufkriegt. Und da habe ich gedacht, also es gibt ja den Pullverschluss, aber ich habe gedacht, also so leicht werden wir es nicht kriegen, sondern wir kriegen das auf durch die Haltung unseres Herzens, kriegen wir die Dose auf.
Halleluja. Wer, wo war es bitte? Du hast, ja. Bitteschön.
Das ist nicht ein Eindruck, aber heute Morgen, wo ich aufgestanden bin, ich bin so dankbar, dass ich bin 3:45 aufgestanden bin. Ich habe gebetet und eine Bibel gelesen. Und habe schon ein paar Tage in dem Gottes TV habe ich angeschaut, diese Todd Bentley Heilung in Afrika. Dann hat er for the revival of the this Kirche alles zusammen an Gott anbeten, und er hat so mit dem Heiligen Geist, dass wir erfüllen mit dem Heiligen Geist jede Ecke von dem Haus und der Familie. Und ich habe auch mitgebetet, also ich habe angeschaut in dem im Wohnzimmer. Und dann heute Morgen bin ich aufgewacht. Aber einmal habe ich gedacht, Danke sagen zum Heiligen Geist, der hat mich aufgebaut. Und habe ich gebetet, dass komm zu mir, und jede Zelle und jede Organe auf mein Körper, er soll mich erfüllen. Und auf einmal, weil ich habe Probleme mit meinen Augen, linke Augen innen Druck. Und auf einmal der Druck von meinen Augen ist runter. Ich merke, dass das runtergegangen, und da war so Schmerzen in meine linke in dem Kopf. Und nachher habe ich dann beruhigt und gesagt, das ist deine Heilung, Heiliger Geist. Ich danke dir, weil ich habe so gewartet, dass das kommt, und das kommt. Danke.
Amen. Halleluja. So. Ein Mikrofon reicht. Wir sind ja nicht bei der Pressekonferenz. Ich grüße euch ganz herzlich. Vor allem auch unsere Gäste. Haben wir Gäste hier? So sieht aus, als wenn wir alles eine Familie sind heute Morgen. Ich möchte nochmal ermutigen zum Ausflug 1. Mai. Es ist ja schon alles gesagt worden, ich weiß. Aber ich möchte einfach ermutigen, es ist einfach toll, wenn wir als Gemeinschaft, als Familie, als Gemeinde einen Ausflug machen. Es ist einfach toll, wenn so viele wie möglich dabei sind. Warum? Nicht, weil da schon 70 sind und wir müssen 72 werden, sondern einfach, weil es gut ist, Gemeinschaft zu haben. Weil es gut ist, einfach mal so den Alltagstrott zurückzulassen und einfach als christliche Gemeinschaft mal unterwegs zu sein. Und ich habe aus meinen früheren Gemeindeerfahrungen die Erfahrung gemacht, dass solche Ausflüge sehr, sehr, sehr cool und sehr segensreich sein können. ja, erst mal richtig raus und mal was erleben mit dem Herrn und mit den Geschwistern. Und ich habe erlebt oft, wenn man zu Hause wieder ist, dann merkt man, wie viel der Herr anwesend war an so einem Ausflug und was man für Berührungen mit dem Herrn und Begegnungen mit dem Herrn auch in den Geschwistern, die man dort trifft, gehabt hat. Das wird einem hinterher erst bewusst. Ja. Man denkt, es ist eine nette Atmosphäre, es ist ein nettes Grillen, es ist hier und da und ein paar Spielchen und das eine interessiert mich, das andere nicht so sehr. Aber es ist viel geistlicher, als man denkt, wenn Christen da so in Einheit zusammenkommen. Und deswegen ist es total gut, wenn so viele wie möglich dabei sind. Das Gleiche gilt dann auch für den 9. Mai. Hartmut, hast du die Strecke schon herausgefunden? Wie und wo treffen und so? Also, Männerausflug, der Weg ist gerade und den finden wir. Das gefällt mir. Wir müssen aber auch wieder zurückfinden. Das ist nämlich... Das Blöde ist, die Erde ist rund, weißt du? Das heißt, wir können laufen und laufen und laufen. Wie bitte? Im Wandernavi. Auch gut, wir gehen nicht verloren. Irmi? Ja? Ich bin noch nicht in der Predigt. Wenn du ein Zeugnis hast, bitteschön. Also ich mache euch Mut, wir treffen uns um 11 Uhr, aber wir müssen halt wissen, wo. Weißt du, das ist ja... Genau. In Oberursel, das ist... Wie heißt das? Also ist das in Deutschland? Oberorden? Oberohren. Ich weiß, am Freitag zum Hörtest, ich weiß genau, alles ist in Ordnung. Also, sag du mir das nochmal. Ohren. Ohren. Also doch Ohren, wie Ohren, wie Löffel. Ja, Oberohren. Oberlöffel. Also Treffen ist wahrscheinlich in Oberlöffel, aber genaueres sagen wir dann. Irgendwie, bitteschön. Ist schon an.
Hallo, ja. Ich habe überlegt, ob ich es erzählen soll, aber irgendwie habe ich dann einfach den Impuls gehabt, soll es wenigstens mal versuchen. Und zwar, gestern war das Seminar evangelistischer Lebensstil und also ich war jetzt zwar nicht da aus gesundheitlichen Gründen, weil ich vormittags schon auf einer Besprechung war und das war mir dann alles zu viel, aber ich dachte, es passt einfach zum Seminar für die, die da waren. Also ich bin so ein Typ, ich versuche einfach die Leute überall anzusprechen, wenn ich da einfach den Impuls habe. Im Supermarkt, beim Joggen, egal. Und am Dienstag sind wir einkaufen gefahren und ich hatte kurz vorher noch den Impuls, nee, lass uns nicht nach Weinsberg fahren, sondern lass uns hier in Neuenstadt schnell einkaufen gehen. Und ich dachte, nein, wir wollten aber dahin gehen. Okay, so, wir fahren los und kommen in Stau rein. Wir sind gerade auf der Strecke und da war schon seit bestimmt einem Jahr kein Stau mehr. Und dann habe ich so gedacht, habe ich es doch richtig gehört, wir hätten nicht fahren sollen. Und die Lea hat vor kurzer Zeit ein Zeugnis gegeben, dass sie mit der Bahn unterwegs war und es ist alles schief gelaufen, aber am Ende war es sogar besser, als wäre sie mit der Bahn gefahren. Dann habe ich gesagt, okay, Herr, das nehme ich jetzt in Anspruch. Eigentlich sind wir in einer blöden Situation, aber ich beanspruche das, dass das jetzt was Besseres rauskommt, als wie wir nicht gefahren wären. Und dann kam auch der Bibelvers, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Dann habe ich gesagt, okay, das soll uns einfach zum Guten mitwirken. Wir kommen auf den Supermarkt an, ich steige aus dem Auto aus und sehe eine gehbehinderte Frau. Und habe sofort den Impuls gehabt, spreche die an. Und ich so, also ich spreche nicht immer alle an, muss ich sagen, auch wenn ich den Impuls habe, leider. Aber gut, dann habe ich gesagt, okay, ja, du musst uns nochmal irgendwie ein bisschen deutlicher machen, wenn sie mir jetzt nochmal über den Weg läuft. Wir stehen an dieser Flaschenrückgabe an, ich drehe mich um, wer steht hinter mir? Diese Frau. Wir gehen in den Supermarkt rein, dann sehe ich, wie sie ganz allein an so einem Gemüseregal steht. Da dachte ich, ja, es ist mir besser, die Leute anzusprechen, wenn sie für sich sind und nicht lauter Leute drumherum. Dann habe ich sie halt sofort auf ihre Behinderung angesprochen und Ja, und dann war sie ganz offen und ich habe halt gesagt, dass wir auch schon viel Heilung erlebt haben, dass sie geheilt werden kann. Und die war sowas von offen. Also ich rede ja oft mit Leuten und das habe ich so krass noch nicht erlebt. Und dann sagt sie, ja. Und dann, ich bin halt gleich Beziehung zu Gott und so weiter eingestiegen und dann hat sie gesagt, ja, sie hätte schon die Bibel studiert, aber sie hätte immer so Hemmungen und hat dann halt ein paar Gründe genannt. Und aber wir haben so ein offenes Gespräch gehabt, zum Schluss hast du mir das Du angeboten, ich habe ihr noch meine Telefonnummer gegeben, ich weiß nicht, ob sie sich melden wird, aber es war so gut, einfach auch ihr zu sagen, dass man eine persönliche Beziehung zu Gott haben kann und ja, ich hoffe, dass das einfach irgendwas bewirkt.
Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Claudia hat ja gebeten, dass wir nochmal für Franks Mama beten sollten. Und ich denke, dass wir das nicht vergessen sollten. Deswegen bitte ich euch nochmal kurz zu einem Gebet aufzustehen und macht euch mit mir eins. Denn wo zwei eins sind, was sie bitten, will Gott geben. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für Franks Mama und wir bitten dich, Herr, dass du jetzt bei ihr bist, dass du ihr nicht nur körperliche Gesundheit schenkst, Herr, nicht nur körperliche Kraft, sondern auch Erkenntnis der Wahrheit, Herr, dass sie gerettet wird, Herr, an Geist, Seele und Leib, dass sie erlöst ist, dass sie dich als Herrn annimmt, dass Frank ein Zeugnis sein kann, Herr. Salbe Frank auch, wenn er bei ihr ist, Herr, mit deinen Worten zu reden. Salbe Frank mit deiner Salbung, die einfach die Erkenntnis der Wahrheit über Jesus schenkt, Herr. Wir segnen diese Frau in deinem Namen und wir danken dir, Herr, dass du sie retten möchtest, Herr, und dass du ihr Herz anrührst, Herr, dass sie an dich glaubt. Amen. Vielen Dank. Ja, wir hatten gestern das Seminar und ich muss eingestehen, so, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, die ihr da war, zum Schluss ging mir so ein bisschen die Puste aus. Ich hatte dann noch so viel Material, aber mir fehlte die Konzentration, das war auch recht spät. Aber ich empfand, wir hatten eine richtig gute Zeit. Ja, Amen. Das war einfach toll. Wir sind ins Wort gegangen und wir haben so ein paar praktische Sachen auch angesprochen und auch Erfahrungsaustausch gemacht und so weiter. Das war sehr schön für mich. Auch die Rückmeldungen, die immer wieder da waren, wenn ich dann auch so Fragen gestellt habe und nachgecheckt habe, ob das meine eigene Erfahrung ist oder ob das oder jenes auch die Erfahrung anderer war. Und das war so. Es zeigt auch, dass die Bibel recht hat. Und ich habe einfach auf dem Herzen dieses Thema Evangelisation, Ermutigung zur Evangelisation auch in die Gemeinde reinzubringen. Deswegen nicht nur Seminar. Die Seminarleute werden in der Predigt einiges wiederfinden von gestern. Und die Nicht-Seminarleute, die gestern nicht kommen konnten, die werden halt einfach alles mitbekommen. Natürlich nicht alles, was wir gestern über 3 Stunden oder mehr gemacht haben, ist ja klar. So lange geht die Predigt nicht. Aber ich habe sehr stark verspürt, so der Impuls Gottes, dass er sagt, jetzt ist es wirklich dran, die Augen zu öffnen und nach außen zu blicken und nicht nur nach innen zu blicken und nicht nur Gemeinde dreht sich um sich selbst, die Gemeinde dreht sich um ihre eigenen Wehwehchen und Problemchen und kaum hat man eins gelöst, kommt nächstes, sondern einfach mal den Auftrag Jesu wahrnehmen und annehmen und den Blick nach außen richten, den Blick zu den Verlorenen richten. Menschen gehen verloren, weil sie Jesus nicht haben und das ist die Grundwahrheit. Und es darf nicht sein, dass wir Christen in eine Gleichgültigkeit kommen und sagen, naja, die müssen ja nicht verloren gehen, die können ja den Herrn annehmen. Ja, ja, und wenn sie es nicht wollen, dann haben sie halt Pech gehabt. Ja. Und die Mentalität zu evangelisieren, rauszugehen, ja, ist immer weniger geworden, weil die Erfolge so wenig waren. Ja. Früher hat man ganze Zelte gefüllt, da sind die Leute gekommen und da gab es Bekehrung und da gab es Erweckung. Und heute ja, außer der Gemeinde kommt ja keiner, es lohnt sich alles nicht. Ja, und dann gewöhnt man sich an die Mentalität, es lohnt sich nicht und dann mache ich es nicht und so weiter und so fort. Mit der Konsequenz und mit dem Ergebnis, dass Menschen, die Gott durch dich erreichen möchte, vielleicht gar nicht erreichen kann, weil du nicht gehst. Ich habe gestern gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, ist in der Gemeinde umgedreht worden zu, wir haben die Tür offen und die ganze Welt kann kommen, wenn sie will. Ja, also genau umgekehrt. Nicht geht hin in die Welt, sondern wir haben Gottesdienst und dann laden wir Leute ein und vielleicht kommen sie auch. Ja, so. Und das ist aber nicht der Auftrag Gottes. Der Auftrag Gottes ist nicht, dass wir in der Gemeinde sind und die Tür öffnen und warten, dass alle kommen. Ja, da können wir warten und warten und warten unter Umständen. Ja, Menschen, die nicht Jesus und den Heiligen Geist in sich haben, haben in der Regel nicht das Verlangen, in den Gottesdienst zu kommen und sich zu bekehren. Stimmt's? ich stelle die Frage gerne nochmal. Menschen, die nicht Jesus in sich haben oder den Heiligen Geist, die haben normalerweise nicht das Verlangen, in die Gemeinde zu kommen und sich zu bekehren von sich aus. Stimmt's? Ja, das ist die Wahrheit. Und deswegen hat Jesus gesagt, wir müssen zu den Menschen hingehen, um dieses Verlangen nach Erlösung ihnen bewusst zu machen und vor allem auch, um ihnen zu erklären, was Erlösung bedeutet und wie sie zustande kommt. Und wenn sie es dann verstanden haben und erklärt bekommen haben mit der Hilfe des Heiligen Geistes, kommen sie an den Punkt, wo sie eine Entscheidung treffen müssen. Wo sie eine Entscheidung treffen müssen. Und entweder entscheiden sie sich für die Bekehrung oder auch nicht. Und das ist die Entscheidung und die Frage eines jeden Einzelnen in der persönlichen, ich sag mal, Beziehung oder Nichtbeziehung zu Gott, je nachdem. Also nicht unser Werk. Bekehrungen sind nicht unser Werk, aber die Arbeit, die Evangelisation, gehorsam zu sein, dem Herrn gegenüber und hinauszugehen oder Menschen anzusprechen, ja, das ist unser Werk. Das ist das, was Gott uns anvertraut hat. Und lass mich mal mit euch eine interessante Bibelstelle betrachten, die ich früher gerne auch gepredigt habe. 2. Könige 7, Vers 3 bis 4. Da sehen wir die Situation, dass die Stadt Samarien umzingelt war. Samaria war umzingelt von den Aramäern, Arams. Soldaten hatten da so einen Ring gebildet. Niemand konnte in die Stadt rein, niemand konnte aus der Stadt raus. Und wir sehen dort eine der größten und elendesten Hungersnöte, die in dieser Stadt sozusagen gekommen sind. Oder anders, die in der Bibel im Alten Testament erwähnt sind. Ja. So, die große Hungersnot um Abraham ist eine, als er dann nach Ägypten ging, mit folgenden Katastrophen. Und dann die Hungersnot in Samaria war schon ganz schlimm. Es war ganz schlimm. Ihr könnt die Geschichte lesen, wo zwei Mütter sich verabredet haben, ihre eigenen Kinder zu essen und so Sachen, die man nicht verstehen kann. Aber in dieser Situation lesen wir von vier Männern, die vor den Toren der Stadt sind. Ja, da heißt es, nun waren da vier aussätzige Männer am Eingang des Tores, die sagten einer zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir sagen, lasst uns in die Stadt gehen, in der Stadt herrscht ja die Hungersnot, dann werden wir dort sterben. Wenn wir aber hier bleiben, werden wir auch sterben. So kommt und lasst uns ins Heerlager Arams überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, dann leben wir. Und wenn sie uns töten, dann sterben wir. Eine hoffnungslose, aussichtslose, tragische Situation dieser vier Aussätzigen. In Samaria ist die Hungersnot, da ist kein Brot, da gibt's nichts. Es nützt nichts, dorthin zu gehen. Zudem Aussätzige waren ja ausgeschlossen und die durften da gar nicht rein. Ja. Die eigene Situation, es gibt kein Brot, sie haben nichts zu essen, sie wissen, wenn wir so bleiben, wie wir sind, sterben wir. Die letzte Chance, gehen wir doch zu dem Heerlager Arams. Die Hoffnung, die Restmöglichkeit, dass wir vielleicht doch nicht getötet werden, sondern dass wir irgendwie doch überleben. Eine traurige Situation eigentlich, wenn man das aus der Sicht der Stadt betrachtet, aus der Sicht dieser vier Männer betrachtet. Eine blöde, traurige Situation. Und ich glaube, dass das nicht zufällig in der Bibel steht, wie alles andere auch nicht. Ja. Ich glaube, dass diese vier Aussätzigen einfach Menschen repräsentieren, die nicht Vergebung erlangt haben. Wenn du das im 3. Buch Mose nachliest, was Aussätzige sind und wie sie ins Lager aufgenommen wurden, ja, alles symbolisch, sinnbildlich dafür, dass sie Jesus brauchen im Prinzip, ja, das Salben mit Blut und besprenkeln mit Blut und salben mit Öl und dann durften sie ins Lager, wenn sie dann wieder gesund waren und so weiter. Die Aussätzigen stehen für Menschen, die Jesus nicht kennen. Das ist so, diese Grundvergebung und Rechtfertigung durch das Blut Jesu Christi haben diese Menschen nicht erlangt. Und deswegen waren sie außerhalb. Und diese Menschen blicken nach Samaria. Was ist das? Das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde. Und ich habe es gestern gesagt, mittlerweile ist es so, dass in den Gemeinden kein Brot ist. Was ist Brot? Das Wort Gottes? Jesus. Das Wort Gottes. Jesus, das Brot. Jesus, das Wort Gottes. Viele Gemeinden, die bringen nicht mehr die Lehre, bringen nicht mehr das Wort, weil es zu anstrengend ist. Es geht um Unterhaltung, um gute Musik und natürlich nicht Musik, wo es für Jesus wichtig ist, sondern Musik, die mir am meisten gefällt, weil es mein Musikgeschmack ist. Und wenn sich die Leute darauf geeinigt haben, immer die tollen, fetzigen Lieder zu singen, ja, in der Hoffnung, dass Gott sie auch irgendwann mal mag, ja, dann dreht sich alles um die eigene Geschichte, um es ist einfach nicht mehr das Brot da. Und das Leben eines Christen kann genauso aussehen wie Samaria. Ein Christ, der nicht mit dem Wort Gottes lebt. Ein Christ, der Jesus in sich hat, aber nicht repräsentiert, ist in den Augen der aussätzigen und verlorenen Menschen jemand, der kein Brot hat. Ja. Und diese Aussätzigen beobachten die Gemeinde ganz genau. Und das wurde gestern auch von einigen bestätigt. Die Ungläubigen beobachten die Christen ganz genau. Ja. Und jemand hat gesagt, dass er sogar von den Ungläubigen manchmal daran erinnert wird, dass er sich hier eigentlich bekehrt hat und eigentlich jetzt anders reden sollte. Oder ja. War total gut. Bestätigt, dass es wahr ist, dass Menschen Christen beobachten. Was tun die Christen? Was sagen die Christen? Wie sind die Christen? Und die Bibel lehrt uns, dass dann wir eine Botschaft für die Menschen sind. Dass die Menschen an uns, an unserem Verhalten Jesus erkennen sollen und sich bekehren sollen. Aram, oder das Heer Arams, steht natürlich für den Teufel und für den Feind, ja, der gerne mal eine Gemeinde umzingelt, der gerne mal ein christliches Leben umzingelt. Ja. Und die Ungläubigen, die sehen sich das Heer Arams an und sagen sich, lass es doch probieren, vielleicht bringt es ja was, vielleicht lassen sie uns am Leben. Sie sind mit ihrer Situation total unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit versuchen sie dadurch wegzukriegen, dass sie sagen, wir gehen zum Heer Arams. Und das passiert mit unbekehrten Menschen. Sie sagen sich, warum sollte ich nicht zum Islam gehen? Oder warum sollte ich nicht Buddhist werden? Oder warum nicht Esoterik? Oder, wenn es um Religionen geht. Ja. Andernfalls versuchen sie ihr Glück mit Spielen, mit Trinken, mit Drogen, versuchen ihre Befriedigung zu finden in Dingen, die zerstörerisch am Ende für sie sind. Ja. Und sie sind für immer verloren. Warum ist das so? Weil jeder Mensch als Grundeigenschaft und Charakter hat die Sehnsucht nach Gott. Gott hat uns in sein Ebenbild geschaffen. Wir sind Teil von ihm sozusagen. Und Menschen, die nicht in der Beziehung zu Gott stehen, stehen getrennt von Gott. Und das ist geistlich betrachtet wie eine offene Wunde. Und der Mensch hat die Sehnsucht, diese offene Wunde zu schließen. Und natürlich wissen die Menschen nicht, dass was sie suchen, was sie Glück nennen oder Erfüllung des Lebens oder Sinn des Lebens oder. Die wissen nicht, dass es sich darum handelt, dass sie in Beziehung zu Gott kommen durch Jesus Christus. Und da sind wir jetzt gefragt. Die Notwendigkeit zu erkennen, Schritt 1, ganz wichtig, Menschen haben Jesus nicht und gehen verloren und sie wissen es nicht. Und sie suchen einen Ersatz, was die Gottesbeziehung ersetzen soll. Nicht bewusst, sie wissen es nicht. Die Grunderkenntnis, Menschen gehen verloren und suchen nach Rettung, ist die erste und wichtige Erkenntnis, die wir haben müssen. Die Mentalität, niemand bekehrt sich, sollen wir vergessen. Mein griechischer Freund aus Bayern, der Unbekehrte oder umbekehrt war, der eines Tages völlig übersät mit verschiedenen Krankheiten, Asthma und was weiß ich, Neurodermitis und was er alles hatte, sitzt in seinem Zimmer und plötzlich erscheint ihm Jesus. Und er hat Jesus als Erscheinung in seinem Zimmer und ist total sprachlos. Und dann war Jesus sofort wieder weg. Und er war augenblicklich komplett geheilt. Beeindruckende Geschichte. Und dann sagt er, da wollte er den Jesus, der ihn geheilt hat, der ihm erschienen ist, er wollte ihn wiederhaben, er wollte ihn wiedersehen, er wollte ihn wiederfinden. Und ist von Gemeinde zu Gemeinde, der hat alles durch, von Landeskirche über Zeugen Jehovas, der hat alles durch. Und war nicht zufrieden, ich sag's mal so, er hat nicht gefunden den Jesus, den er gesucht hat. Ja. Und eines Tages läuft er auf der Straße und mitten auf der Straße in der Fußgängerzone steht Jesus vor ihm, der Jesus, der ihm erschienen war, 2 Jahre zuvor und ihn geheilt hat. Und er sagt, Jesus, ich habe dich 2 Jahre gesucht. Ich habe dich gesucht. Und Jesus sagt zu ihm, sag den Menschen, dass ich sie liebe. Die einzige Antwort, sag den Menschen, dass ich sie liebe. Und dann sagt er gleich, menschlich, kühn, schlau, erfahren, sagt er, die glauben mir nicht. Die werden mir nicht glauben, die werden mich auslachen oder sowas. Und Jesus sagt zu ihm, ja, das stimmt, aber nicht alle. Und von dem Tag an hat er seinen Job aufgegeben, er hat ein Restaurant, er hat es billig verkauft, wie er gesagt hat, und hat angefangen, wirklich den Menschen von Jesus zu erzählen. Und er hat ein wunderbares Werk, was wir auch von Granum Sinapis aus seit einigen Jahren schon unterstützen. Ja, ein wunderbares Werk, er geht zu den Leuten auf der Straße, er geht zu den verschiedenen Menschengruppen, zu Randmenschen und wie nennt man das? Randgruppen, ja, und predigt mit seiner Frau das Evangelium und erreicht die Leute und Gott ist mit ihm und das ist total fantastisch. Der entscheidende Satz ist der, ja, sie werden lachen, aber nicht alle. Und die Gesinnung ist, wir predigen das Evangelium wegen denen, die sich bekehren. Nicht wegen denen, die sich nicht bekehren oder dich auslachen oder. Ja. Die Leute haben Hunger nach Jesus. Die Bibel sagt, und Jesus von sich selbst, er ist das Brot des Lebens. Die Speise, die in alle Ewigkeit gilt, der Bestand hat. Er ist das Brot des Lebens, das die Menschen suchen, auch wenn sie es nicht wissen. Die Menschen haben Hunger nach Jesus, auch wenn sie es nicht wissen. Matthäus 14, 15 bis 16. Als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmenge, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen, sagen die Jünger zu Jesus. Jesus predigt, 20.000 Leute sind da anwesend. Die Bibel spricht von 5.000 Mann, aber man weiß, dass Frauen und Kinder dazugezählt werden dürfen und Kinder sind bestimmt einige. Ist ja keine deutsche Fruchtbarkeitsrate von 1,3. Ja. Die Eltern und Großeltern, ein toller Tag, Jesus predigt und dann sind die Jünger natürlich auf das Organisatorische bedacht. Es ist spät, die Leute müssen essen. Grundsätzlich ein guter Gedanke. Aber komisch, dass die Jünger manchmal denken, dass Jesus vergesslich ist. Ach Mensch, ich habe voll vergessen, auf die Uhr zu achten. Ja, gut, dass ihr das sagt. Also morgen 10 Uhr geht's weiter. Nee, überhaupt nicht. Jesus sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Ich möchte mal echt die Blicke der Jünger sehen, nachdem Jesus das gesagt hat. So ein richtig großes, heiliges Hell. Gebt ihr ihn zu essen? Ja, wer, ich? Nee, du, geh du, mach du. Ja. Totale Ratlosigkeit. Und die sagen das ihm, hier, 20.000 Leute. Herr, wir haben nichts. Seid ihr sicher? Ja, wo sollen wir das hernehmen? Wir haben nichts. Und Jesus sagt, guck doch mal genau, was ihr habt. 5 Brote, 2 Fische. Also nichts ist schon mal nicht richtig. Wir haben nichts, ist nicht richtig. Korrekt hätten sie sagen müssen von Anfang an, wir haben 5 Brote, wir haben 2 Fische. Natürlich, 20.000 Leute, 5 Brote, 2 Fische, wie soll man dann mit dem Zahnstocher das Essen verteilen? Damit jeder auch was abkriegt. Die Sichtweise der Jünger war ihre menschliche Fähigkeit bzw. Unfähigkeit. Sie haben mit Jesus nicht gerechnet. Und bis heute ist das Gleiche. Wenn Jesus zu dir sagt, geh zu der ungläubigen Welt, zu den ungläubigen Nachbarn, sprich jemanden beim Einkaufen an. Wenn Jesus zu dir sagt, mach das, dann denkst du, Mose, der hatte ja wenigstens noch Aaron. Ja. Und du kannst auch nicht beim Einkaufen zu deiner Tochter sagen, ey Mensch, der muss das Evangelium hören. Geh mal. Kauf dir eine Tafel Schokolade, wenn du dem das Evangelium... Nein, du. Aber ich kann nicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Herr. Fang einfach an. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, was du sagen sollst. Fang an. Fang einfach an. Und wenn du damit anfängst, dass du den Leuten sagst, ich weiß nicht, wie ich ihnen das sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich habe so auf dem Herzen, es ihnen zu sagen. Ja, das geht auch. Ja, wie, was? Ja, ich bin Christ. Ja. Dieter Christ. Ich glaube an Jesus und ich bin total glücklich und ich wollte Ihnen das einfach nur sagen, dass wir an Jesus glauben, der ist total glücklich, ja, und der wird gerettet. Und wenn mal traurige Zeiten da sind, dann ist Jesus besonders da. Und der Heilige Geist tröstet mich. Ich meine, du brauchst ja nicht gleich die Pfingstlehre einzubauen, aber was auch immer passiert, der Heilige Geist wird dich benutzen, gebrauchen, er wird dir die Worte geben, er wird zu den Leuten sprechen und am Ende ist es egal, wie und was du sagst, es ist wirklich egal, es kommt nur darauf an, dass es der Herr ist, der redet. Und es geschieht. Und du hörst von Leuten, das waren Terroristen und die haben sich bekehrt. Oh, wenn die sprechen, ich war Terrorist, ich habe schon 120 Leute erschossen, jetzt bin ich Christ. Oh, erzähl, wie war das? Was ist das für ein Gefühl? Nein. Oder jemand sagt, ich bin mit einem Auto über die Brücke und die Brücke brach ein und in dem Moment habe ich aber trotzdem noch die Kurve gekriegt, habe ein Restbrückenstück bekommen und mich noch so festgehalten an der Tür, so James Bond 007, genau, danke, ich hätte fast aus Versehen 008 gesagt. Und dann hält er sich am Auto fest und zieht sich hoch und am Ende hält er so einen Grashalm fest, das Auto stürzt runter, aber Gott sei es gedankt, da ist ein Grashalm, er zieht sich hoch und ist gerettet. Ja, mit so einem Zeugnis kannst du Leute bekehren, auf jeden Fall. Also ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen und am Anfang fand ich Christsein ganz doof, bis ich dann gemerkt habe, dass Jesus ganz gut ist. Und dann habe ich mich auf einer Jugendfreizeit bekehrt. Ja toll, wie aufregend, das ist doch voll schlapp. Nein, es ist nicht die Größe deines Zeugnisses, sondern es ist dein Zeugnis. Es ist, was du sagst, was der Herr dir gibt. Jede einzelne Bekehrung, ohne Ausnahme, ist ein Wunder für sich. Ohne Ausnahme, jede einzelne Bekehrung ist ein Wunder für sich. Und erzähl mir nicht, dass du die Ausnahme bist. Und ein Wunder bewirkt etwas, wenn Gott es gebraucht. Wenn du den Leuten sagst, wie du dich bekehrt hast, warum du dich bekehrt hast, wie wichtig und gut es ist, dass sie sich bekehren, dann benutzt Gott dieses Wunder. Wenn du zu den Leuten gehst, sprich mit ihnen und biete ihnen Gebet an, so wie, ja, der Herr kann heilen, der Herr will heilen, ich bitte, ja, Moment, Moment, Moment. Und was passiert, wenn nichts passiert? Ja, nichts. Sie haben das Evangelium gehört und können sich bekehren. Das ist passiert. Ja, aber dann habe ich gebetet und dann passiert nichts und dann glaubt er nicht. Das ist nicht deine Sache. Gott hat niemals gesagt, leg vorher fest, wer vielleicht glaubt und wer nicht. Und von dem du denkst, dass er glaubt, dem lege die Hände auf und bete. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, leg den Kranken die Hände auf. Mach das. Es gibt Leute, für die habe ich gebetet. Und ich sage es euch offen und ehrlich, die sind nicht gesund geworden. Und es ist schlimmer geworden sogar im Laufe der Zeit. Aber preis dem Herrn, sie haben sich bekehrt. Was passiert, wenn nichts passiert? Das ist so ein typisch christlicher Gedanke. Weil was passiert, wenn was passiert? Du legst jemandem die Hände auf und er empfängt sein Wunder und wird geheilt. Weil Jesus gesagt hat, wenn wir das Evangelium predigen, bestätigt er das Wort mit Zeichen und Wundern. Das bedeutet, du erzählst von Jesus, darf ich mit ihnen beten? Und dann wird er geheilt. Ja, preis dem Herrn, der Herr hat mich gebraucht. Nein, es ist Jesus. So mein Schlüsselerkenntnis oder Rückschluss daraus, wenn es passiert, dass jemand ein Wunder empfängt, dann war es Jesus, nicht ich. Es war Jesus, nicht ich. Wenn nichts passiert, dann war es nicht Jesus, aber ich auch nicht. Jesus fordert uns heraus und sagt, gebt ihr ihn zu essen. Was haben die Jünger getan? Sie haben ihre Sichtweise, die menschliche, dass es eben nicht reicht, abgelegt und haben gesagt, hier Meister, bitteschön, das, was wir haben, was niemals reicht, legen wir dir hin. Und Jesus nahm es, brach es. Auch kein Zufall, lerne die Gaben, Talente, was du hast, wer du bist, was du Gott gibst. Es kommt eine Phase des Zerbruchs. Gehört zu deinem christlichen Leben dazu. Es kommt eine Phase, wo du sogar das, was du gut kannst, auf einmal weg ist und du es nicht gut kannst. Weil Gott seinen Finger drauf legt und es erstmal bearbeitet und erstmal seinen Namen darauf kreiert und so, dass alles menschliche, fleischliche, wofür du dich rühmen könntest, wer du bist und hast und kannst, alles wird rausgenommen. Und dann gibt Jesus es wieder und sagt, bitteschön, und jetzt verteilen. Und auf einmal ist es ausreichend. Und alle werden satt. Und dann bleiben mal locker 12 Körbe übrig, das finde ich total gut. Ja. So ein Jünger, der vielleicht Hunger hatte, aber er hatte jetzt nicht den Auftrag, sich hinzusetzen, sondern das Brot zu verteilen. Der ist da hingegangen und hat das Brot verteilt. Und vielleicht hat er menschlich gedacht, ja, das ist super, ja, die werden jetzt satt und am Ende bleibt für mich nichts übrig. Ja. Auf einmal kriegt er einen ganzen Korb voll Brot, das kann er gar nicht essen. Ja, vielleicht einer von denen. Ein Korb voll Brot, ich meine, ein Korb ist nicht das, was man jetzt so Präsentkorb aus Deutschland, ja. Die Dinger sind schon flacher und wesentlich größer und deutlich, also die Körbe, die dort verwendet wurden, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja mal im Internet gucken und ein Bild findest, aber da blieb richtig was übrig und das hat mehr als gereicht. Amen. Ist das noch vom letzten Sonntag? Riecht aber noch gut. Ja, das ist frisch. Wer war das? Dankeschön. So, Jesus fordert die Jünger heraus und er fordert dich heraus und sagt, geh hin, gib ihnen zu essen. Zeig ihnen den Weg. Ja. Evangelisation ist nicht um die Gabe der Evangelisten. Denn jeder Christ ist Evangelist. Jeder. Dass Leute für den evangelistischen Dienst ausgesondert werden und speziell dafür leben sollen, als Berufung, Aufgabe von Gott, das ist wahr, das gibt's. Dass Leute eine besondere Salbung haben, dass du denkst, bei denen bekehren sich sogar noch die Kaninchen, wenn die mit denen reden, das gibt's. Aber es macht nicht die Christen von ihrer Verantwortung und Aufgabe frei, Menschen das Evangelium zu predigen. Also nochmal, Menschen gehen verloren und Jesus sagt zu dir, geh hin, gib ihnen zu essen. Jesus, das Brot des Lebens. Wir müssen die Gesinnung ändern und rauskommen von Leben für uns, Leben für unsere Gemeinde, Leben für den Taufgottesdienst und Leben für Jubiläum. Mir ist vor ein paar Tagen durch den Kopf gegangen, dass wir voll vor ein paar Jahren vergessen haben, 10-jähriges Jubiläum vom Missionswerk zu feiern. Ich habe, das ist doch egal. 10 Jahre, 5 Jahre, 100 Jahre, ist doch völlig Wurst. Entscheidend ist, es wurde Arbeit gemacht und die Arbeit geht weiter. Ja. Das Wichtige ist, dass nicht wieder, was ich eingangs gesagt habe, die Gemeinde um sich selbst dreht, sondern den Blick für die Verlorenen. Den Blick für die, die Jesus dringend brauchen. Den Blick nach außen. Dieses, ich kann nicht 5 Brote, 5 Fische und was, 2 Fische, 5 Brote, ist zu wenig. Und dieses, ich kann nicht ablegen und sagen, okay, wenn du gesagt hast, ich soll, dann mache ich. Und glaub mir, Krankenheilung. Jesus sagt, es bestätigt sein Wort mit Zeichen und Wunder, legt den Kranken die Hände auf. Ja, glaubst du, dass ich immer so ganz locker vom Hocker sage, preist du mir an die Salbung da, wer will, darf jetzt nach vorne kommen. Ja, was hast du, bist gelähmt oder blind oder dies oder das, kein Problem. Jesus kann alles. Komm her, zack. Hände aufgelegt, in aller Kühnheit ein Machtwort gesprochen, sei gesund im Namen des Herrn, zack, gesund. Halleluja. Glaubst du, das geht so zu? Nein. Es geht bei mir nicht so zu. Ja. Ich habe nichts dagegen. Wenn es kommt, ich habe nichts dagegen, glaub mir. Wenn ich mit Menschen spreche, ist immer so, ich so ganz locker vom Hocker. Ach, übrigens, darf ich noch mal kurz sagen, hier, der Herr liebt sie und er ist für sie auch gestorben. Gibt's ganz, ganz, ganz häufig, dass ich da wirklich sicher und kühn den Leuten das Evangelium predige. Aber wisst ihr, die anderen Male ist so, meinst du wirklich, Herr, ich soll da hingehen? Verstand, Klappe halten. Denkst du wirklich, das ist jetzt ein Eindruck von dir, Herr, soll ich das wirklich sagen? Oh, Bauch, dich gibt's auch noch. Weißt? Und dann machst du die ersten Schritte auf die Person zu. So, ein Schritt vor, zwei zurück. Und dann verändert sich die Mathematik. Zwei Schritte vor, ein zurück. Und dann stehst du da und merkst, dass du ja auch noch Knie hast. Stell dir vor. Die habe ich ja noch gar nicht. Die habe ich ja voll vergessen. Darf ich Ihnen was sagen? Ich habe so auf dem Herzen, Ihnen zu sagen, ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, aber Gott hat einen Plan für Ihr Leben und er liebt Sie. Wie jetzt? Und der Rest kommt dann vom Heiligen Geist und so weiter. Krankengebet genau das Gleiche. Ja. Manchmal bin ich einer der unsichersten Menschen, die ich kenne, wenn ich Kranken die Hände auflege. Aber mir ist eins bewusst. Gott hat nicht gesagt, ich soll die Leute heilen, weil die Heilungskraft in mir ist. Also von mir aus. In mir, durch ihn, klar. Gott erwartet Gehorsam. Einfach nur Gehorsam. Was ist Gehorsam? Egal, was mein Verstand sagt, was mein Bauch sagt, was meine Knie sagen. Egal, ich lege die Hände auf. Michaela, meine eigene Frau, versteht mich manchmal nicht. Ja, wieso kannst du denn bei all dem, was du musst doch... Nee, ich muss gar nicht. Ich kann gar nicht. Jeden Tag ist mir bewusst, ohne mich könnte nichts tun. Jeden Tag ist mir bewusst, wenn Gott mich benutzt, Menschen zu ihm zu führen oder zu heilen, es ist sein Werk, es ist seine Aufgabe, ich habe nichts damit zu tun. Jeden Tag weiß ich bin so von der Gnade Gottes abhängig. In allem, was ich lebe, in allem, was ich tue. Und es gibt nicht einen Bereich meines Lebens, wo ich sagen kann, von mir aus, ich habe Sicherheit und Stabilität. Habe ich nicht. Ich habe die Gnade Gottes. Und ich habe gelernt, nicht auf meine eigene Sicherheit und Stabilität zu setzen, sondern zu sagen, Heiliger Geist, was hast du heute Morgen vor? Ja. Mach mich zu einer Antwort für Leute, die heute was gebetet haben. Irgendjemand hat bestimmt was gebetet und du möchtest ihm eine Antwort geben. Herr, hier bin ich. Lass mich heute die Antwort sein. Und es passiert. Es passiert. Unglaublich, dass du das jetzt sagst. Ich habe heute Morgen gerade dafür gebetet. Ja, wenn du betest, musst du damit rechnen, dass Gott dich hier hört. Pech gehabt. Ja. Wir verlassen uns auf den Herrn und nicht auf unsere Fähigkeiten. Und dann funktioniert es. Weil Gott Menschen bekehrt. Er will uns gebrauchen und er gebraucht uns auch, aber er befähigt uns und gibt uns das, was es braucht, um die Leute zu erreichen. Deswegen, er ist Anfang und er ist Ende und er ist alles und wir sind einfach nur Werkzeug, gehorsam, tun, was er sagt. Und Menschen werden bekehrt, Menschen werden geheilt, Menschen erleben Wunder, Menschen erleben Gebetserhörung, weil du gesagt hast, komm, wir beten zusammen dafür. Deshalb nochmal die Ermutigung, lasst nicht die Blicke auf die Gemeinde, wir beten für unsere Anliegen. Und mach dich auf dem Weg und bete Leuten Gebet an, sie brauchen es dringend. Und die, die dich auslachen, ja gut, dann haben sie dich halt ausgelacht. Ist zwar total unangenehm, ist auch demütigend, ist auch total bescheuert, aber immerhin, du bist nicht erschossen worden, nur ausgelacht. Ich meine es total im Ernst. Es gibt Leute, die predigen und werden dafür erschossen. So richtig mit Maschinengewehr. Und du wirst ausgelacht. Ja und? Unser Lebensstil, unsere Art, wie wir leben, nicht nur unsere Worte und Gebete, ist ein sehr, sehr wichtiges Element. Wenn also deine Nachbarn hören, dass sie sich bekehren müssen, weil Gott gut ist und weil Jesus Friede ist und sie merken, dass in deinem Haus alles andere als Friede ist, alles keift sich an und schreit sich an und heute Morgen warst du so liebsäuselnd, ach, der Heiland liebt dich und möchte dich erretten. Und am Nachmittag... Komisch, mein Nachbar bekehrt sich immer noch nicht. Also es ist wichtig, dass wir evangelisieren, indem wir auf die Leute zugehen, indem wir ihnen Gebet anbieten, indem wir mit ihnen ihre Probleme teilen, zuhören. Aber es ist genauso wichtig, dass wir evangelisieren durch unser Lebensstil. Die Leute beobachten uns, sie sehen uns. Und sie sehen, wie du mit Stress, wie du mit Anfechtungen umgehst. Wir sehen, wie du mit verschiedenen Herausforderungen des Lebens umgehst. Ja. Sie sehen, ob deine Worte und deine Taten übereinstimmen. Und sie werden nicht immer übereinstimmen. Und da musst du ehrlich sein und zu den Leuten gehen und sagen, hey, ich habe dir das und das gesagt und das gelebt. Du, das war nicht im Sinne Christi. Das war so mein alter Mensch. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber mein alter Mensch gekreuzigt und begraben und meldet sich zu Wort. Verstehe ich nicht. Ja. In Markus 4, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja. In Markus 4, Vers 10, lesen wir ganz interessante Verse. So, Jesus erzählt das Gleichnis vom Seemann. Wer kennt das? Der Seemann geht aus und sät. Und dann, die Saat landet auf 4 unterschiedliche Stationen. Wer weiß das? Friedrich, du weißt das. Ja, es fängt an mit dem auf dem Weg und wird zertreten. Dann auf dem Stein und die Sonne kommt und es verglüht und es kriegt keine Wurzeln. Dann unter den Dornen und die Dornen sticken das zu. Und das vierte? Das fruchtbare Land geht auf und bringt Saat. Ich bin von der Liebe Gottes total verblüfft, immer wieder. Und das ist einer der Gründe. Ja? Einer der Gründe ist, Gott investiert, also der Seemann ist in dieser Geschichte Gott, Gott investiert und sät, obwohl er weiß, 75% ist zum Scheitern verurteilt. Wisst ihr das? 75% nach diesem Gleichnis ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Umsonst. Ich sage immer, ein Chef, der so mit dem Geld der Firma umgeht, der wird sofort rausgeschmissen. 75% umsonst. Und Gott macht das trotzdem. Und Christen denken, erst kommt der große Taschenrechner. Dann kommt die große Berechnung, wie wahrscheinlich es ist, dass mein Wort gehört und angenommen wird. Dann kommt die Liste. Bekehrt sich vielleicht, bekehrt sich niemals. Ja. Und Lieschen Müller bekehrt sich niemals. Karl Otto, viel zu hartnäckig. So und so, die Liste wird voller und voller und voller, weil du kennst ja deine Verwandten. Und Nachbarn und Freunde und Bekannten. Und am Ende bleibt übrig, bekehrt sich vielleicht die Kuh auf der Wiese. Ja, dann gehe ich halt der Predigt, weil predigt das Evangelium aller Kreatur, warum nicht die arme Kuh? Ja. So ist Gott nicht. Du gehst zu jedem, auch wenn du weißt, er nimmt das nicht an. Weil oft und fast immer weißt du gar nicht, ob er es annimmt oder nicht. Gehorsam. Vers 10. Und als er allein war, fragten ihn die um ihn waren, samt den Zöllnern, nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, denen aber da draußen widerfährt es in Gleichnissen, damit sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen. Und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Hä? Übersetzungsfehler? Was ist denn das für eine Geschichte? Wie soll ich das jetzt verstehen? Ich soll evangelisieren und dann kommt Jesus und sagt, ja, also übrigens, ich benutze die Gleichnisse, damit sie sehen und doch nicht erkennen. Nicht, dass sie am Ende auch noch sich bekehren. Das wäre eine Katastrophe. Aha, jetzt habe ich's. Wenn sie bekehrt sind, machen sie der Gemeinde eine Menge Schwierigkeiten. Also bleiben sie lieber draußen und bekehren sich nicht. Das hat er auch nicht gemeint. Das Entscheidende ist, und das ist das Geheimnis. Ja, wir hatten gestern die Römerstelle. Ja, es liegt nicht am Laufen oder Wollen, Vollbringen des Menschen, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Und wenn er verstockt, den verstockt er. Ja. Und wenn man die Erkenntnis gibt, den gibt er. Die Erkenntnis, sagt die Bibel. Ja, super, das hieß es dann unter anderem auch gestern. Wenn Gott sowieso macht, was er will, ja, warum soll ich ihn beten? Ja? Kennen wir doch. Ich habe dich gestern verraten, Edgepatch. Ja. Die Bibelstelle sagt, dass Gott fähig ist, Menschen zu verstocken, und er benutzt es manchmal auch so. Und er ist fähig, verstockte Menschen in die Wahrheit, in die Erkenntnis zu führen. Das sagt die Bibelstelle aus. Und wenn ich weiß, dass Gott Menschenherzen verstocken kann, aber auch befreien kann, dann bete ich doch ganz anders. Stell dir vor, ich bete und ich weiß nicht, ob Gott tatsächlich das harte Herz von dem und dem verändert. Herr, ich versuch's mal, bitte verändere sein Herz. Ich weiß aber nicht, ob du das kannst. Ja, dafür hat er mir Römer gegeben, er kann's, Halleluja, tralala. Ja. Und das, damit sie es sehen und nicht verstehen und erkennen und nicht erkennen, ist es total durcheinander. Nein, wieder ein Beleg und ein Hinweis dafür, dass Bekehrung die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, der zum richtigen Zeitpunkt die Erkenntnis gibt, zum richtigen Zeitpunkt den Durchblick schenkt, zum richtigen Zeitpunkt die Menschen dorthin bringt, dass sie sagen, Jesus, Jesus, Jesus. Deine und meine Aufgabe ist, geh hin und seh. Ich habe noch nie von der Evangelisation mich hingesetzt und habe gesagt, also, der Flug, das Hotel, 3 Reisen mit, 2 davon können den Flug nicht bezahlen, okay, machen wir es über das Missionswerk, wenn es da ist. Ja. Die Rechnung ergibt 7.800 Euro. Für wie viel Bekehrung? Warte mal, 4 Gottesdienste, 5? 5 Gottesdienste, 20 bekehren sich, aber die waren schon mal bekehrt, also es gilt nicht. Ja. Und 3 bekehren sich und das ist eine echte Neubekehrung? Nee. 7.800 Euro für 3 Bekehrungen. Nee, da warte ich. Nächstes Jahr bekehren sich vielleicht 6. Das ist der gleiche Flugpreis vielleicht oder ein paar Euro mehr. Aber es bekehren sich 6 Leute. Es lohnt sich schon viel mehr, wenn man das pro Kopf umrechnet. Das habe ich noch nie gemacht. Weil Geld sowas von Wurst ist, wenn es um Rettung von Seelen geht. Ich habe es hier in der Gemeinde schon mal gesagt, dass einer zu mir kam, der noch nie was gespendet hat, so sage ich dazu. Ich finde es nicht gut, dass du immer so weit hinfliegst. Die haben doch ihre eigenen Leute, die da evangelisieren können. Ich sage, wie meinst du das? Ja, das ist alles viel zu teuer und immer Geld. Und hier spendet Geld, ich fahre nach Afrika und spendet Geld, ich fahre nach Amerika. Was soll denn das? Ich meine, die haben doch auch da Leute, die predigen können, oder nicht? Da habe ich zu ihm gesagt, also erstens, soweit ich mich erinnern kann, hast du noch nie was gegeben. Warum fragst du mich? Zweitens, als Jesus gesagt hat, geht hin in die ganze Welt und bis an die Enden der Erde und. Glaubst du, er hat sich leider vergessen, Gedanken darüber zu machen, dass es eines Tages eine Fluggesellschaft geben wird, die sagen wird, Südamerika kein Problem, ich krieg 720 Euro von ihnen. Jesus wusste das. Und trotzdem hat er gesagt, geht hin. Natürlich haben die Leute ihre eigenen Leute vor Ort, genau wie wir hier auch. Aber es ist nun mal ein Auftrag Gottes, den wir nicht hinterfragen, sondern ausführen. Geht hin in die ganze Welt. Das bedeutet mein Nachbar und für einige, die die Berufung haben, an die Grenzen der Erde. Und die anderen, die gehen mit, indem sie mitbeten. Die anderen gehen mit, indem sie mitfasten. Die anderen gehen mit, indem sie spenden. Die anderen gehen mit, indem sie im Geist dabei sind, wenn da was passiert. Und sie gehen mit aufs Missionsfeld, indem sie hinterher Gott preisen und danken, wenn sie die Zeugnisse hören, wer sich wo bekehrt hat und was Gott alles Tolles getan hat. Geht hin. Ich komme gleich zum Schluss. Ja. Lukas 9,9 und Herodes sprach, Johannes, den habe ich enthauptet. Herodes ließ Johannes den Täufer enthaupten. Jetzt hört er auf einmal, Jesus ist da und Jesus tut große Zeichen und Wunder und er heilt die Kranken und treibt Dämonen aus und Tote werden auferweckt. Und Herodes, einer der härtesten und bösesten, verhärtesten Menschen seiner Zeit oder überhaupt in der Menschheitsgeschichte, ein blutrünstiger Diktator in schlimmster Weise, der sagt, als er das hört, dass Jesus das alles getan hat, sagt er, Johannes, den habe ich ja enthauptet, aber wer ist dieser? Er meint Jesus. Wer ist dieser, über den ich solches höre? Und dann heißt es, und er begehrte ihn zu sehen. Ein gottloser Verbrecher sondergleichen, mit einem üblen Herzen, hört, dass Jesus heilt und befreit und von Dämonen freisetzt, Tote auferweckt. Er hört, was Jesus tut. Und aus diesem gottlosen, verhärteten Menschen wird einer, der sagt, er begehrte, ihn zu sehen. Ist das nicht beeindruckend? Wenn wir predigen, wer Jesus ist und was er tut, dann ist es nicht so, dass alle das sofort wissen wollen und hören wollen und sich bekehren. Aber es kommt auch vor, dass die härtesten Typen sagen, das möchte ich aussehen. Wer ist das? Jesus? Doch nicht der aus der Kirche. Nein, nein, sei beruhigt, nicht der aus der Kirche. Der echte Jesus. So sagt Gott oder Jesus zu uns. Manche sagen, er meinte ja die Jünger und die sind jetzt tot. Ja, und jetzt haben die Kranken Pech gehabt. Und die Besessenen haben leider auch Pech gehabt, weil die Jünger, die sind ja tot. Ja. Aber das ist falsch. Falsche Lehre. Die richtige Lehre ist, wer an Jesus gläubig geworden ist, dem hat Gott gesagt, macht Kranke gesund. Weckt Tote auf. Macht Aussätzige rein. Treibt böse Geister aus. Ja, eigentlich gibt es da nicht viel zu interpretieren. Kann. Was heißt denn, macht Kranke gesund? Ja, legt den Kranken die Hände auf. Bete im Namen Jesus, sodass sie gesund werden. Weckt Tote auf. Gemeint ist natürlich, wer geistlich tot ist, wenn er den Herrn annimmt, dann wird er lebendig. Das hat Jesus gemeint. Sicher hat er das gemeint. Aber ich glaube, darüber hinaus hat er auch gemeint, jemand, der verstorben ist, soll zurückkommen zum Leben. Macht Aussätzige rein. Aussatz, unbekehrte Leute. Treibt böse Geister aus. Befreiung von Dämonen gehört zum christlichen Lebensstil dazu. Ganz wichtig. Aber ich habe es oft gesagt, das Leben dreht sich nicht nur um Dämonenbefreiung und du kannst Menschen von Dämonen befreien, aber nicht von schlechten Charaktereigenschaften. Da muss die Heiligung her und Veränderung der Persönlichkeit. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde und das ist wichtig, dass wir wissen, dass wir das Salz der Erde sind. Wir geben dieser ganzen Welt einen ganz anderen Geschmack, dadurch, dass wir auf der Erde sind. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade geworden ist oder kraftlos, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Traurig. Daniel, würde ich Ihnen helfen? Stell dir vor, ihr sagt, ihr seid das Salz der Erde. Da ist jemand Salz der Erde, Kraft, Würze. Ein Gegenpol zu dem, was so auf der Erde existiert. Und dann heißt es, und was ist, wenn es fade geworden ist? Wir haben letzten Sonntag die Predigt gehört von den lauwarmen Christen. So halb, wie heißt denn das? Nicht halb und nicht ganz, oder ein halber Christ, ein ganzer Unsinn und was ich da alles so für... Den habe ich auch noch nicht gekannt. Ein halber Christ, ein ganzer Mist. Ja, also, war fade geworden. Das ist total gut, dass Jesus zwar diese Verheißung sagt, weil es sie gibt. Was passiert mit dem Salz? Es wird hinausgeworfen, Punkt 1, und dann wird es auch noch zertreten, Punkt 2. Hinausgeworfen und zertreten. Zwei Verheißungen für fades Salz. In Markus 9,50 sagt Jesus, das Salz ist gut. Und er meint dich. Gut, weil du natürlich edel und hilfreich und der Mensch und toll. Nein, gut, weil er weiß, was er aus dir durch seinen Tod am Kreuz gemacht hat. Weil er weiß, die Aufgabe, die du bekommen hast, dass sie gut und wichtig ist. Und dass er selbst durch dich wirken wird. Was passiert also, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist? Womit soll man es würzen? Preis dem Herrn, es gibt noch eine Alternative zu diesen beiden Verheißungen, hinausgeworfen, zertreten. Wenn es kraftlos geworden ist, womit soll man das würzen? Womit würzt man das Salz? Gibt es eine schwäbische Heilpflanze, die Salz, wenn es kraftlos geworden ist, gibt es nicht? Schade, ich dachte, es gibt hier alles. Es ist das Land von Milch und Honig, Mensch. Das alles ist gut. Womit wollen wir es würzen? In Markus 9,49 steht es geschrieben, ein jeder wird mit Feuer gesalzen bzw. gewürzt werden. Mit Feuer. Ein Christ ist Salz der Erde. Wenn ein Christ die Kraft verliert, braucht er den Heiligen Geist. Damit er wieder seine Attraktivität, seine Durchlasskraft, seine Würzigkeit, seine Salbung, womit wird gesalzen oder gewürzt? Das Salz mit Feuer. Der Heilige Geist. Lass uns mal aufstehen, bitte. Apostelgeschichte 1,8. Die so berühmten und bekannten Worte. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien. Und bis ans Ende der Erde. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Schließ mal die Augen und ich sag mal, überprüf mal deinen Pegel. Lass den Herrn dir zeigen, wie viel Prozent seiner göttlichen Kraft in dir gerade präsent ist. Wie viel Prozent deiner Durchschlagskraft im autoritären Beten, wie viel Prozent deiner Fähigkeit, Fürsten in der Himmelswelt, den Obersten der Dämonen zu begegnen, wie viel Prozent in der Salbung des Heiligen Geistes aufzustehen und den Namen des Herrn zu verkündigen in einer Gesellschaft, die verloren geht. Wie viel Prozent? Überprüft dein Level. Nicht zur Verdammnis. Du Schlappi, hast jetzt nur noch 5% übrig, das reicht gerade mal Kraft zum Abendbrot essen. Nicht zur Verdammnis, sondern um zu kommen und zu sagen, Heiliger Geist, ich brauche dein Feuer wieder. Ich brauche dein Feuer wieder. Ich habe erkannt, ich habe nur noch 80% meiner Hingabe. Das geht nicht. Jesus hat 100 verdient. Heiliger Geist, ich brauche dieses Feuer, dass ich bete, was du willst, dass ich bete, damit es sofort geschieht. Heiliger Geist, ich brauche das Feuer, dass ich meinen menschlichen Verstand überwinde und hingehe und sage, was du mir sagst, dass ich sagen soll. Vater Gott, setz dein göttliches Ladekabel auf meinen Kopf. Und würze mich mit deinem Feuer. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, dass Gott heute zu dir gesprochen hat und dass er möchte, dass sein Feuer wieder auf dich fällt. Dass die Kraft wieder auf 100% vollgeladen wird. Wer fühlt sich angesprochen, dass Gott dich wieder neu würzen möchte und deine Kraft wieder erneuern möchte, auffüllen möchte? Wer fühlt sich angesprochen? Lass mal die Finger hoch. Halleluja. Wer sich angesprochen fühlt, der soll jetzt nach vorne kommen, bitte, weil das einfach dem Herrn zeigt, okay, ich fühle mich angesprochen, ich brauche diese Kraft, ich bin hier, um zu empfangen. Ja. Halleluja. Lass uns das singen. Über den Heiligen Geist, Geist des Vaters, du durchdringst uns Friede wie ein Strom und so weiter. Und lass uns das im Glauben singen. Im Glauben singen. Halleluja.